Dann einen wunderschönen guten Abend auch von mir noch einmal. Ja, es wurde gesagt, danke, dass Josef, dass du dir Zeit nimmst, zu uns zu reden. Ich danke, dass ihr, dass sie sich Zeit nehmen, auch zu hören an diesem Abend. Und ja, wir haben ein spannendes Thema, etwas, das mich persönlich absolut fasziniert, dass da ein lebendiger Gott ist, der lebendige Gott, der die Zukunft voraussagt. Und hast du schon einmal eine Entscheidung getroffen und dir gedacht oder sich gedacht, Mensch, könnte ich das nur wieder rückgängig machen? Also ich habe das schon öfter erlebt, die eine oder andere Entscheidung, wo ich mir gesagt habe, Mensch, das hat jetzt doch mein Leben in eine gewisse Bahn geführt und es gibt auch kein Zurück mehr jetzt. Es ist zu spät, der Zug ist wirklich abgefahren. Und ich habe zum Beispiel auch von einem jungen Farbigen gehört, der war blind, ja, farbig, also eine Minderheit und blind, hatte nicht so die großen, war in den Staaten, in den Vereinigten Staaten von Amerika, hatte nicht so die Zukunftsaussichten. Und eine Lehrerin, seine Lehrerin, die hat eine Maus gesucht im Klassenzimmer. Und dann hat sie eine Entscheidung getroffen, Mensch, ich bitte jetzt einfach mal ihn, mir zu helfen, weil er noch ein gutes Gehör hatte als ein Blinder. Und er hat die Maus dann auch tatsächlich gefunden aufgrund seines guten Gehörs. Und da hat sie mein Lob ausgesprochen. Und durch dieses Erlebnis hat er angefangen, sein Gehör systematisch zu trainieren. Das Einzige, was er hatte, er hat da einmal ein Lob bekommen. Und aus ihm ist dann Stevie Wonder geworden. Einer der bekanntesten Musiker in den 80er Jahren, mit Sonnenbrille, blind und spielt da sein Piano, ja. I Just Called to Say I Love You und so. Also einige Hits gelandet in den 80er Jahren. Was so Entscheidungen im Leben eines Menschen bewirken können, enorm. Hat sein ganzes Leben, die ganze Bahn verändert und aber wir könnten in die Geschichte schauen, in die jüngste Geschichte, in die Entwicklungen, die da vorgekommen sind. Ich erinnere mich noch diese schrecklichen Bilder, als der IS in den Irak eingewandert ist. Was war geschehen, habe ich mir gedacht. Das war ein hochkompliziertes Gefüge von Kräften, die da gearbeitet haben. Aber man könnte das ein bisschen vereinfachen und simpel sagen, dass da unter Saddam Hussein viele Sunniten, also die Mehrheit der Muslime sind Sunniten, die wurden dort unterdrückt von der Mehrheit von Schiiten. Ja. Und dann sind die Amerikaner eingewandert, haben die Entscheidung getroffen, wir wollen dort einwandern und Demokratie dort aufrichten. Das hat dazu geführt, ja, dass Wahlen stattgefunden haben und die Mehrheit der Schiiten, die bis dahin unterdrückt wurden, die kamen an die Macht und haben dann die Sunniten unterdrückt. Ja. Und daraufhin ist eine, wie viel waren das, 800 Mann starke Gruppe, eine Terrorgruppe eingewandert, um den Sunniten zu helfen. Und die haben unglaublich Erfolge erzielt. Innerhalb von nur 6 Wochen waren sie auf 30.000 Mann angewachsen. Ja. Und wir merken die Auswirkungen ja heute auf die Flüchtlingswelle. All das hängt zusammen mit der Entscheidung, wir wollen dort Demokratie einführen. Und die Amerikaner, ja, die hätten sich vielleicht gedacht, oh, wenn wir das gewusst hätten, oder hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Aber man weiß nie, wie Entscheidungen dann wirklich, für was sie für Folgen haben. Ja, ist das eine fruchtbare Lösung oder eine furchtbare Lösung? Und so ist die Frage nach dem, was die Zukunft bringt, schon immer eine spannende Sache gewesen. Bücher, ja, wie heißt der, Nostradamus und so, der angeblich die Zukunft ja vorausgesagt haben soll und andere Bücher. In der Vergangenheit hat es Leute gegeben, die irgendwelche Visionen gehabt haben. Das sind oft auch so Renner, werden immer wieder neu aufgelegt. Also das Interesse ist wirklich sehr groß, eben aus wegen solchen Sachen, die sich aus Entscheidungen ergeben können. Und im Prediger 10,14 steht, ein Mensch weiß doch nicht, was geschehen wird und was nach ihm kommt. Wer soll ihm das denn sagen? Wird im Buch Prediger in der Bibel gefragt. Und wir wollen uns hier durch drei Fragen diesem Thema nähern. Einmal, wie kann ich überhaupt etwas über die Zukunft wissen? Ja, ist das überhaupt möglich? Und wenn es möglich ist, die zweite Frage, ja, wie sieht denn die Zukunft dann aus? Und die dritte Frage, das wäre dann tatsächlich die wichtigste auch, wenn die Zukunft dann, oder wenn wir wissen, was in der Zukunft auf uns zukommt, wie muss ich dann leben? Ja, wie muss ich dann leben? Und die ersten Gedanken sind natürlich irgendwie Horoskop, ja, Kartenlegen, Wahrsagerei oder Verstand. Was sagt die Wissenschaft dazu, würde man heutzutage sagen? Ja, was sind die Erfahrungswerte? Irgendwelche Daten, Statistiken erheben. Ja, wir können das Wetter vorhersagen. Es gibt so etwas wie Seismographen, um Erdbeben vorherzusagen. Oder wer würde nicht gerne von den Börsianern wissen, was an der Börse, wie der Kurs da sich entwickeln wird? Aber es sind ja gerade diese unvorhersehbaren Entwicklungen, dass man einfach nicht vorhersehen kann, die sind ja gerade das Interessante. Das ist das Spannende. Und wir müssen sagen, dass die Zukunft uns prinzipiell verschlossen ist. Es ist ein Vorhang, da können wir nicht durchdringen. Das dürfte uns allen klar sein. Und dieses Thema ist wirklich ein spannendes Thema, als ich zum Glauben dann gekommen bin und angefangen habe, die Bibel zu lesen und dann biblische Prophetie entdeckt habe. Was für atemberaubende, erstaunliche Vorhersagen die Bibel macht. Und es wurde ja schon erwähnt, dass Gott jemand ist, der Geschichte schreibt, und er schreibt sie tatsächlich im Voraus. Er sagt im Voraus, was geschehen wird, und spricht das auch ganz deutlich an. Er sagt ganz deutlich, das ist der Beweis, dass ich der wahre Gott bin. Das ist der Beweis, dass ich der wahre Gott bin. Und das ist einzigartig, das finden wir nirgendwo. Weil das einzige Wesen, das die Zukunft voraussagen kann, ist dasjenige oder derjenige, der die Zeit erschaffen hat, der alles ins Dasein gebracht hat, der ewig ist und über der Zeit steht. Und ich liebe es, mir so Gedanken darüber zu machen, wie das möglich ist, wie kann Gott alles wissen, wie kann er die Zukunft voraussagen. Und ich denke mir da so einen Zeitstrahl, ja, wo alles hier angefangen hat, im Anfang. Und dann sehe ich den Zeitstrahl, hier irgendwo ist dann das Kreuz, Gott selbst wird in seinem Sohn Mensch. Ja, und dann sind wir irgendwo hier. Und wenn ich mir das so wie einen Zeitstrahl denke, diese Linie, und sie dann so nehme, zack, und nur einen einzigen Punkt habe, alles auf einmal sehen würde sozusagen. So stelle ich mir das ungefähr vor, dass das, was für uns so wie eine Linie verläuft, dass Gott das so sieht wie einen Punkt. Alles ganze Geschehen auf einmal. Als ob man vielleicht so einen Film, ja, so verschiedene, die alten Filme noch von den Fotoapparaten, wenn man die alle, ja, schneiden würde und übereinander legen würde, sodass man alles auf einmal sehen könnte und erfassen könnte. So ungefähr stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall ist Gott jemand, der in der Bibel dann sagt, ich sage die Zukunft heraus. Und ich fordere euch, oder beziehungsweise ich fordere eure Götter, die ihr Menschen, die ihr Götter nennt, die ihr euch selber gemacht habt, bringt Aussagen, Vorhersagen über die Zukunft. Und da lesen wir so vieles. Ich könnte euch wirklich damit ermüden. Vieles davon finden wir im Buch Jesaja. Und ich will da nur einige wenige Sachen lesen. Jesaja 41, die Verse 21 bis 24. Jesaja 41, Verse 21 bis 24. Und dort: Stellt euch auf zum Prozess. Ja, wie so ein Gerichtstag, wo die Beweise vorgelegt werden. Stellt euch auf zum Prozess, spricht Jahwe. Bringt eure Beweise vor, sagt der König Jakobs. Schafft sie her und sagt uns, was geschehen wird. Erklärt uns, was in der Vergangenheit geschah, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Und lasst uns erkennen, wohin es führt. Oder sagt uns, was die Zukunft bringen wird. Sagt uns doch, was später kommt, damit wir merken, dass ihr Götter seid. Ja, zeigt uns Gutes oder auch das Böse, und dann starren wir uns an und fürchten uns vereint. Seht, ihr seid ja nichts und könnt auch nichts. Einen Greuel erwählt, wer immer euch erwählt. ein Kapitel weiter in Vers 9, Jesaja 42, Vers 9, seht, was ich früher sagte, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir. Kapitel 46, Verse 9 bis 11. Denkt an das, was früher war, von Urzeit her. Ja, ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt keinen Gott, der mir gleicht. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt, lange im Voraus die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne verwirkliche ich und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Ja, ich habe es gesagt und lasse es auch so kommen. Ich habe es geplant und führe es aus. So redet der wahre, der lebendige Gott. Und wir sehen so viele Beispiele davon. Wenn das sehr interessiert, dann kann ich von Roger Libby das Buch empfehlen. Leben wir in der Endzeit? Fragezeichen. Dort bringt er über 175 erfüllte Prophetien. Und er ist dem nachgegangen und hat das recherchiert und er zeigt, wie sich das in der Geschichte bis ins Detail erfüllt hat. In dieser Sache ist er wirklich sehr groß. Und also wie gesagt, Roger Libby, leben wir in der Endzeit? Fragezeichen. Das ist so erstaunlich. Eine Sache ist, dass Mose am Ende seines Lebens, er hat ja 5 Bücher gegeben, 5 Bücher hat er gegeben und am Ende des 5. Buches, in einem Kapitel, das Kapitel 28, legt er dem Volk etwas vor, das man Fluch und Segen nennt. Ja, das Kapitel mit Fluch und Segen. Ich lege euch Fluch und Segen vor. Wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr nicht in Götzendienst verfallt, wenn ihr nicht diese schrecklichen Sachen macht, die Heiden mit ihren oder für ihre Götzen machen, für ihre Götter, dann will ich euch segnen. Ich will euch reich machen. Ihr sollt zahlreiche Nachkommen haben. Eure Ernten sollen gut ausfallen. Der Himmel soll den Regen spenden. Wenn ihr nicht tut, was die getan haben, das waren teilweise sehr, sehr schreckliche Sachen. Die haben ihre Kinder verbrannt für ihre Götzen. Ja. Durchs Feuer gehen lassen. Inzest, Sodomie. Also ganz, ganz schreckliche Sachen haben die gemacht. Wenn ihr bei mir bleibt und auf die guten Gebote hört, die ich euch gebe, will ich euch segnen. Wenn nicht, und dann kommen eine Reihe von Folgen, die kommen werden. Wenn ihr aber nicht dem gehorcht und diese schrecklichen Dinge tut, dann will ich euch aus eurem Land hinaustreiben. In alle Welt will ich euch zerstreuen, unter alle Völker, in alle 4 Himmelsrichtungen. Und der Höhepunkt der Rebellion, der war, als Gott selbst in seinem Sohn Mensch wurde, abgelehnt wurde und an das Kreuz durch die Hand der Römer geschlagen wurde. Und dann ist es passiert, 70 nach Christus, ein 7-jähriger jüdischer Aufstand, den der Herr Jesus auch vorausgesagt hat. Übrigens, ganz, ganz interessant. Dann ist Titus mit den römischen Legionen gekommen. Ich habe gehört, sogar aus England hat man die Streitkräfte zusammengezogen und hat diesen jüdischen Aufstand brutalst niedergeschlagen, die Städte dem Erdboden gleichgemacht. Und einmal ist der Jesus mit seinen Jüngern im Tempel umhergegangen und sie sagen, Meister, schau, diese Bauten, diese Steine, wie herrlich. Und der Jesus sagt, seht ihr das? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und so ist es tatsächlich passiert, als Titus gekommen ist. Er wollte es nicht. Josephus Flavius, so ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber, der live dabei war bei diesem Aufstand und Augenzeuge ist von den schrecklichen Dingen, die dort passiert ist, berichtet. Er beschreibt, was dort passiert ist. Titus war in seinem Zelt und er wollte es nicht. Die Soldaten sind bis zum Tempel vorgedrungen und jemand hat eine Fackel geworfen und der Tempel stand in Flammen. Das ganze Gold des Tempels, das war ja alles vergoldet bis zum geht nicht mehr. Das schmolz und floss in die Steinritzen hinein. Und die Römer, um an das Gold heranzukommen, haben das herausgekratzt, Stein für Stein abgetragen, damit sie an das Gold herankommen. Sie haben so ein Gemisch gehabt, Essig und noch etwas, ich kann es nicht mehr genau sagen. Das haben die dann in die Stadtmauer, in die Ritzen der Steine geschüttet, Fackeln reingesteckt und das hat so eine Explosionswirkung entfacht. Die haben die Stadtmauer regelrecht auseinandergesprengt und es hat sich wortwörtlich so erfüllt. Und zwar so detailliert und so genau, dass liberale Theologen, Bibelkritiker sagen, das kann nicht sein, das muss nach dem Ereignis aufgeschrieben worden sein, das darf gar nicht sein. Aber wir wissen auch, dass der Jesus gesagt hat, wenn ihr die Stadt belagert seht, flieht in die Berge. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man immer gemacht hat und vernünftigerweise machen sollte. Hinein in die Stadt, hinein in die hinter die sicheren Stadtmauern, wo man geschützt ist. Und Titus war da als Heerführer, hat die Stadt belagert und dann kam die Gelegenheit in Rom, Kaiser zu werden. Und dann ist er noch einmal abgezogen mit seinen Herren und die Christen, die diese Prophezeiung gehabt haben, ja, die Juden, die dann, also messianische Juden nennt man die, die an Jesus als Messias geglaubt haben, die sind aus der Stadt geflohen in die Berge und später ist er wiedergekommen und hat alles dem Erdboden platt gemacht. Also so haben sich die Prophezeiungen erfüllt, nicht nur die Zerstreuung Israels, auch die Sammlung, aber am Ende der Tage will ich euch wieder zurückführen in euer Land. Zum Norden will ich sagen, gib her, zum Süden, halt nicht zurück, Osten und Westen, führ die Kinder Israels wieder herbei und sammel sie in dem Land, das ich ihren Vätern versprochen habe. Und einer dieser Voraussagen war auch, dass diese Judenverfolgung, dieser Judenhass in der Welt vorausgesagt wurde. Ihr werdet in alle Welt zerstreut werden. Ihr werdet zu einem Sprichwort werden, zu einem Zischen. Den Kopf wird man über euch schütteln. Du wirst wahnsinnig werden vor dem, was dein Auge erblickt. Am Abend wirst du sagen, ach, wär's doch morgen. Am Morgen wirst du sagen, ach, wär's doch Abend. All diese brutalen Judenpogrome wurden vorausgesagt. Was für einen schweren Stand die Juden in der Welt hatten. Und am Höhepunkt dieser Verfolgung, der systematischen Ausrottung des Volkes hier in Deutschland, in Europa, im Dritten Reich. Als der Zweite Weltkrieg kaum vorbei ist, 3 Jahre später, 1948, steht plötzlich Israel da und ruft sich als Staat aus. Unglaublich, wie genau Gott diese Sachen voraussagt. Und das geht bis ins Detail. Also ich habe da gestaunt. Es hat ja mehrere Wegführungen auch ins Ausland gegeben, so die Assyrer und die Babylonier. Und jedes Mal, wenn man da genau hineinliest und genau auf das Detail achtet, das ist so erstaunlich. Dann will ich dich und deinen König hinausführen. Aber als sie dann keinen König mehr hatten, die letzte Hinwegführung, dann heißt es nur noch, dann will ich dich hinwegführen ohne deinen König. Also es geht wirklich bis ins Detail, wenn man darauf Acht gibt. Und wir hatten jetzt vor kurzem ein Adventskonzert und da durfte ich eine kurze Botschaft weitergeben. Und das ist bei uns so, dass wir, ich weiß gar nicht, ob das einmalig war, also seitdem ich da bin, habe ich das einmal erlebt, da wurden verschiedene Chöre eingeladen. Das war vielmehr eine Evangelisation, eine evangelistische Veranstaltung. Von der evangelischen, von der katholischen Kirche, dann von irgendeinem Verein, so ein Gesangsverein, der eigentlich gar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und unser Gemeindesaal war voll mit Menschen, die den Herrn Jesus nicht wirklich kennen. Wirklich voll, bis auf den letzten Platz besetzt. Und dann habe ich etwas ganz Einfaches gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte Ihnen gerne einen Text vorlesen. Und ich bitte Sie, achten Sie genau darauf und versuchen Sie zu erraten, von wem hier die Rede ist. Und dann habe ich gelesen aus Jesaja 53. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er die Schmerzen und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Es war mucksmäuschenstill, als ich das gesamte Kapitel gelesen habe. Und dann habe ich gefragt, was meinen Sie, oder wer meint zu wissen, um wen es sich hier handelt? Und dann sagt jemand, ja, Jesus. Und dann, wer ist der gleichen Meinung, mal Hand hoch, habe ich gefragt. Und ganz, ganz viele Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, das wurde 700 vor seiner Geburt geschrieben. Dann ging so ein Raunen ging durch die Menge. Und das ist der lebendige Gott. Und jemand hat mal gesagt, diese erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Diese Beweisführung in der Bibel, dass es sich hier wirklich um die Offenbarung des einen wahren, lebendigen Gottes handelt, ist absolut einzigartig. Ich setze mich sehr viel mit anderen Religionen, Weltanschauungen auseinander. Sowas Ähnliches findet man nicht im Koran, nicht im Buch Mormon, nirgendwo. Nicht in den hinduistischen Schriften. Das ist absolut einzigartig. Und wenn wir jetzt wissen, herausfinden können, wie die Zukunft sein wird, was sie bringt. Ja, wie sieht sie denn aus? Was sagt Gott über unsere Zukunft? Nur Gott kann das sagen. Und bei all dem, was hier passiert, ich denke, auch wenn der Jesus über unsere Zeit geredet hat, hat er gesagt, es werden Schrecknisse sein. Das muss man mal übersetzen. Im Englischen wird das übersetzt, there will be terrors. Ja, dort wird Terror sein, Schrecken. Und das ist ja genau das, was unsere Zeit auch kennzeichnet. Dieser Pessimismus, der sich breit macht. Wenn man die Menschen auch fragt, die selbst so nichts mit dem Glauben zu tun haben, wie sehen sie die Zukunft? Da ist ein absoluter Pessimismus. Nimmt das hier ein gutes Ende, so wie es hier gerade läuft? Nimmt das ein gutes Ende? Endet alles in einer so herrlichen Utopie, wo wir uns alle ja mit Blumen in den Haaren über die Wiesen springen? Das glaubt keiner. Jeder weiß, das nimmt kein gutes Ende, diese Entwicklung. Der Mensch, so wie er ist, unsere Politiker, wie sie sind, die können noch so gebildet sein, das nimmt kein gutes Ende. Und das nächstgrößte Ereignis, von dem die Bibel spricht, ist die Wiederkunft des Herrn Jesus. Das ist das nächstgrößte Ereignis. Gott wurde Mensch, hat Wunder vollbracht, hat die Geschichte verändert, auf den Kopf gestellt, ist aus den Toten auferstanden. Ganz, ganz viele Sachen sind passiert. Er hat Tote zum Leben auferweckt. Er hat gepredigt und geredet, wie noch nie jemand geredet hat, eines Gottes, des Sohnes Gottes würdig. Und er sagte, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann etwa gesagt, ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Er redet hier von seinen Nachfolgern, die gesagt haben, es ist mein Herr, Jesus Christus. Er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Die wird er zu sich holen. Und das ist eine durch und durch biblische Hoffnung. Der Herr selbst hat es angekündigt und seine Apostel haben es gelehrt. Maranatha! So haben sich die ersten Christen gegrüßt. Der Herr komme bald oder der Herr kommt bald. Ich denke immer daran, es ist so wie bei uns in Mittelfranken, ja, wo es selbstverständlich ja, so eine Floskel ist. Grüß Gott! Ja. Gott zum Gruße! Das macht man so automatisch, ganz normal in Bayern, Mittelfranken auch noch. Ja, grüß Gott! Und genauso hat man sich damals gegrüßt. Der Herr kommt bald! Der Herr komme bald! So haben sich die Christen gegrüßt. Eine Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn von Anbeginn, weil er es selber so versprochen hat. Es war nichts irgendwie später Ausgedachtes. Und jetzt beschreibt der Herr die Entwicklungen vor dieser Wiederkunft. Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger alleine zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Es handelt sich hier um diese Zerstörung auch, ja, von der ich gesprochen habe, der Stadt Jerusalems und des Tempels. Wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft, das Ende der Weltzeit sein? Ja, eine gute Frage. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das für einen Juden bedeutet hat. Seht, der Tempel. Wir lesen das so drüber, ja, der wird zerstört werden, nicht ein Stein auf dem anderen. Wir können uns kaum hineinversetzen, was für ein Schock das war für die Jünger, für die Juden, das zu hören. Der Tempel, das Heiligtum, das war das, was das Volk im Land zusammengehalten hat. Selbst wenn die in der Diaspora, ja, außerhalb des Landes gewohnt haben, so sind sie doch zu den Festen, zu denen man den Tempel gefeiert werden sollten, hingepilgert. Das hat das Volk zusammengehalten. Das war der Kern. Das war auch die Hochburg der Gottesgelehrsamkeit. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das heißt. Ja, für die Jünger. Die waren erschüttert bis ins Mark. Und dann fragen sie: Herr, wann wird das passieren? Was sind die Zeichen? Was wird vorher geschehen, dass wir es erkennen? Und dann spricht der Herr auch verschiedene Sachen. Einmal fragen sie ja nach: Wann wird das passieren, diese Zerstörung? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft, das Ende der Weltzeit sein? Und dann sagt er in Versen 6 bis 8: Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen, bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Das ist heftig. Er beschreibt hier, ja, in diesen Ausdrücken nichts weiter als Weltkrieg. Das ist ein technischer Ausdruck für Weltkriege. Ja, es werden sich ein Volk gegen das andere, ein Reich gegen das andere erheben. Und Kriege hat es schon immer gegeben. Kleinere, größere, kürzere, längere, der 30-jährige Krieg. Und das ist normal, das galt ja früher als ein Mittel der Politik. Aber was das 20. Jahrhundert gebracht hat, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das ist einzigartig. Noch nie da gewesen. Es ist das Jahrhundert der Kriege. Gerne heute Abend zu Hause mal, ja, Google anschmeißen und mal googeln. Die Welt wächst ja zusammen. Die Welt ist eine Google. Man kann alles herausfinden, was passiert ist. Und einfach eingeben: Kriege des 20. Jahrhunderts. Ich habe das gemacht. Das ist eine nahezu unendliche Liste. Da kann man lange scrollen, lange, lange runterrollen bis zum Ende der Seite. Erster Weltkrieg, er fand statt in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Ostasien und auf den Weltmeeren. 17 Millionen Todesopfer zählt man. Es waren 70 Millionen Menschen standen unter Waffen. Und es waren etwa 40 Staaten direkt oder indirekt an diesem Ersten Weltkrieg beteiligt. Der Zweite Weltkrieg. Da waren schon 60 Staaten an ihm beteiligt. Es standen über 110 Millionen Menschen unter Waffen. 110 Millionen Menschen standen unter Waffen. Und die Opferzahlen, man schwankt zwischen 50 und 70 Millionen Todesopfer dieses Krieges. Und er war gekennzeichnet durch den Holocaust, systematische Ausrottung von Menschen, die gehandicapt sind, ja, von unwertem Leben, von Roma und Sinti, Juden wurden alles, was krank und nicht gepasst hat, wurde systematisch getötet. Flächenbombardements und der erste Einsatz von Atomwaffen. Also wir sind ja eine rasante Entwicklung und der Herr Jesus hat das vorausgesagt. Und das 21. Jahrhundert, das hatte kein besseren Anfang genommen. Ja? 2001, Terroranschlag auf das World Trade Center, gefolgt vom Afghanistan-Krieg, 2003, Irak-Krieg. Dann folgten die Unruhen, wie der Herr es gesagt hat, die Unruhen in der islamischen Welt, in Tunesien angefangen, wie das von islamischem Land zu islamischem Land dann ausgebrochen ist. Ich habe das mal mitbekommen, wie das seinen Anfang genommen hat. Da war ein einfacher Händler, ein Kaufmann, der hatte einen Karren mit seinem Gemüse drin und das hat man ihm genommen. Seine einzige Existenzgrundlage hat man ihm genommen. Er hat sich hingestellt, mit Benzin übergossen und als Protest angezündet. Und das hat den Auslöser gegeben. Auch ganz interessant, also schrecklich auch, selbstverständlich. Und der Herr sagt zu diesem, was wir, ja, wir haben Zeitzeugen wahrscheinlich auch noch unter uns, die das vielleicht erlebt haben. Der Herr sagt, doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Ja, die Geburtswehen, die erst so langsam anfangen und immer heftiger werden und immer in immer kürzeren Abständen kommen. Da frage ich mich dann auch, was kommt als nächstes? Der Herr spricht, es wird eine Trübsal sein, wie sie noch nie gewesen ist und nie wieder sein wird. So beschreibt der Herr die Trübsalszeit. Lukas 21, Verse 25 bis 28. An Sonne und Mond werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Und das, der Satz erschreckt mich am meisten. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Die Völker werden auf der Erde in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Das war während der Bibelschulzeit, meine ich, als dieser Tsunami dort eingebrochen ist. Über 230.000 Tote, 1,5 Millionen Obdachlose. Ihr habt das verfolgt während der Bibelschulzeit. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, wann war das, 2010, 9 oder 11, ich weiß gar nicht mehr genau. Ihr habt die Aufnahmen gesehen auf YouTube, wie die Wellen Häuser weggespült und weggetragen haben. Ganze Autos, Schiffe ans Land gespült wurden. Die Menschen wussten weder ein noch aus vor den tobenden Wellen des Meeres. Einfach schrecklich, was da passiert ist. Und dann spricht der Herr Jesus aber noch, oder die Bibel allgemein, von einem moralischen Werteverfall. Der Herr Jesus sagt, die Liebe wird erkalten und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und der Glaube wird absterben, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Die Menschen werden grausam und gottlos sein. Und er sagt, wegen der vielen Gottlosigkeit wird die Liebe in den Menschen erkalten. Paulus schreibt an Timotheus und es beschreibt er den Zustand als ganz normal, ja, böse Menschen hat es immer gegeben, aber dann wird der Zustand ganz normal sein. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, Spaßgesellschaft, während Gott ihnen gleichgültig ist. Und die anderen, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Und als ich als Maschinenbaumechaniker gearbeitet habe, ist das Radio öfter gelaufen. Und da ist ein Kabarettist zu Wort gekommen, das etwas derb, wie es sich ausgedrückt hat, aber sehr treffend auf den Punkt gebracht, habe ich mir gedacht, als ich das so gehört habe. Er hat gesagt, wenn früher ein 13-jähriges Mädchen schwanger wurde, dann ist das Jugendamt gekommen. Heute kommt RTL. Ja, hat er wirklich pointiert auf den Punkt gebracht, wie sich das so entwickelt. Heute kommt RTL, die werden ja fast gefeiert. Damit kann man Geld verdienen, Zuschauerzahlen steigen. Oder die Verrohung Jugendlicher und die steigende Gewaltbereitschaft. Die U-Bahn-Treter, wo die Frau, die junge Frau in der U-Bahn, ja, von den zwei Männern die Treppe hinuntergetreten wurde. Einfach so. Einfach so. Oder die Amokläufe. Erst ein amerikanisches Phänomen, dann schwappt das nach Deutschland drüber, bis in meine Heimatstadt Ansbach, als einer dort im Gymnasium, im Karolinen-Gymnasium mit einer Axt herumgelaufen ist. Auch dort in meiner Heimatstadt der erste Selbstmordanschlag mit Sprengstoffeinsatz, wenige hundert Meter vom Haus meiner Eltern und wo ich gewohnt habe, wo ich wenige Wochen vorher noch an dem Ort vorbeigelaufen bin, als ich meine Eltern besuchte. Und unsere politischen Führer, ja, die setzen sich für Menschenrechte ein. Dort, wo es etwas bringt, dort, wo Öl vorkommt, da wollen wir einmarschieren, da wollen wir etwas tun. Dort, wo etwas zu holen ist, wo sich das lohnt für uns, ja, da spielen wir den Guten oder die Guten. Und die Bildung, ja, ich denke an einen Sternartikel, die Zeitschrift Stern, Elite ohne Moral. Da muss man wirklich sagen, Bildung schützt vor Bosheit nicht. Elite ohne Moral, die können noch so gebildet sein, die Menschen, das schützt vor der Bosheit nicht. Dieses verdorbene Herz, das der Mensch hat, dieses gefallene Wesen, da hilft auch nicht hier irgendwie sich viel Wissen anzueignen. Abtreibungen zum Beispiel, von einer Abtreibung, da hat man geredet, wie als ob man sich den Blinddarm entfernen lässt. Ganz schrecklich. Zum Glück ist das nur auf 100.000 gesunken mittlerweile offiziell. Von 300.000 auf 100.000. Immerhin jedes Jahr wird im Mutterbauch der Brutstätte des Lebens, die Gott erschaffen hat, eine Großstadt ausgelöscht. So etwas wie Kassel. Jedes Jahr. Ich glaube nicht, dass Gott da lange tatlos zusieht. Und Jürgen Habermas, ein Professor, der zählt zu den weltweit meistgehörten Philosophen und Soziologen unserer Gegenwart. Und er sagt, so eine Ethik, ja, so Verhaltensformen, so eine atheistische Ethik, losgelöst von einem Glauben an Gott, dass man versucht, Verhaltensregeln, Normen aufzustellen. Er sagt dazu, ist er skeptisch und sagt, auch der aufgeklärte Verfassungsstaat stützt sich auf den real existierenden Gottesglauben seiner Bürger, um seine Normen durchzusetzen. Ja, man soll nicht stehlen und solche Sachen, keine Gewalt ausüben. Bislang konnte kein Verfassungspatriotismus, ja, oh, unsere Verfassung, da stehen wir dahinter, feierlich, oh, schaut. Ja, bislang konnte kein Verfassungspatriotismus, keine Wir sind Deutschland-Kampagne, kein Kult der Rationalität als Ersatz für religiöse Gefühle dienen. Ohne Gott kann man diese Dinge nicht begründen. Von Gott her fließt das. Ja, wie ich in einem der Vorträge gepredigt habe, Menschen haben mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft gehabt und haben gewusst, die Freundschaft mit ihm, die verpflichtet mich zu einem sittlichen Leben, zum moralischen Leben. Das hat der Jesus gar nicht aussprechen müssen, alleine durch seine Gegenwart. Wie der Oberzöllner Zachäus, wenn ich jemanden betrogen habe, vierfach will ich es ihm erstatten. Die Hälfte meiner Güter will ich den Armen geben, freiwillig, aus sich heraus. Das, was der pharisäische Zorn, die Verachtung des Volkes nicht geschafft hat, kurze Gemeinschaft beim Abendessen mit dem Herrn hat das vollbracht. Und das spricht von der Kraft des Evangeliums. Ich habe von einem Prediger gehört in San Francisco, Henry Ironside hieß er, hat so 1950 gelebt und er wurde von einem Philosophen, einem Agnostiker, ja, ein Agnostiker, das ist jemand, ähnlich wie ein Atheist, er sagt nicht direkt, es gibt keinen Gott, er sagt, selbst wenn es ihn gibt, dann können wir nichts über ihn wissen, wir können ihn nicht erkennen, also lassen wir es dabei beruhen. Er verwandt mit einem Atheisten eigentlich im Grunde, in der Konsequenz. Und er hat Henry Ironside diesen Prediger herausgefordert zu einer öffentlichen Debatte. Der christliche Glaube, ja, dein Glaubensgebäude hier gegen meine Philosophie. Lass uns öffentlich antreten. Und der Harry Ironside hat sich bereit erklärt, aber unter einer Bedingung. Du musst einen Mann und eine Frau bringen, die aus der Gosse gekommen wären, aus einem asozialen Milieu. Alkoholiker, Trinker, Kriminelle, ehemalige Prostituierte, die deine Philosophie aufgenommen haben und deren ihr Leben wurde so wunderbar verändert zum Guten hin, dass sie aus diesem Milieu herausgekommen sind und komplett wie verwandelt waren. Ich von meiner Seite verpflichte mich, 50 Mann und 50 Frauen zu bringen, die aus eben so einem Hintergrund gekommen sind und berichten können, bezeugen können, wie sie durch Jesus komplett verändert wurden, wertvolle Glieder der Gemeinschaft oder der Gesellschaft geworden sind. Und zu dieser Debatte ist es niemals gekommen. Er konnte nicht einen Mann und nicht eine Frau bringen, die durch seine Philosophie irgendwie zum Guten hin verändert worden wären, eine wesensmäßige Veränderung des Herzens erlebt hätten. Nichts. Und die Frage ist, hat jeder das schon mal erlebt? Diese Begegnung mit dem lebendigen Gott. Jeder hier das schon erlebt? Kennt er persönlich diesen lebendigen Gott, der Leben verändert? Ich habe das persönlich erleben dürfen vor 18 Jahren, wo ich aus einem wirklich hässlichen Hintergrund herausgerettet wurde und komplett verändert wurde. Das Denken um 180 Grad verändert. Das, was ich damals geliebt und gesucht habe, wo ich nicht leben wollte, wenn ich all diese hässlichen Sachen nicht machen konnte. Da war mir das Leben nichts wert. Und dann habe ich das gehasst, habe ich dagegen angekämpft und wollte Sachen wie Weisheit, Geduld, Versöhnungsbereitschaft, heiliger Lebenswandel. Danach habe ich mich plötzlich ausgestreckt. Das ist mir lieb geworden und das andere verhasst. Komplett verändert. Und das, wenn das einer hier nicht erlebt hat, möchte ich dann gleich im Anschluss ermutigen, das auch in Anspruch zu nehmen. Und dann kommen wir zur dritten Frage. Wie müssen wir dann leben? Wenn das der Fall ist, wenn hier der lebendige Gott sich geoffenbart hat, wie müssen wir leben? Wie müssen wir leben? Und ich möchte auf eine Sache hinweisen. Der Jesus sagt, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Wenn Sie jemanden predigen hören über diese Endzeit-Dinge und er baut Panik auf, so dass Sie denken, jetzt fällt gleich der Himmel über uns ein, das ist nicht richtig. Zu so einer Predigt, zu so einer Verkündigung über diese schrecklichen Dinge, die da kommen, gehört immer, aber erschreckt nicht. Es muss so kommen. Ich habe es euch gesagt im Vorfeld. Dann habe ich bei einer Predigt mal so gemacht. In der ersten Reihe waren ein paar Teenager erschrocken, ja. Um das zu demonstrieren. Ich habe euch vorher gesagt, damit ihr nicht erschreckt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich mache das jetzt nochmal. Nicht mehr erschreckt. Warum? Weil ich es zuvor angekündigt habe. Und genau deswegen hat der Jesus das gesagt. Ich sage ich euch im Vorfeld, damit ihr nicht erschreckt. Wir müssen uns nicht fürchten. Jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat, unter dem Schutz dieses Gottes steht, der alles in der Hand hält, selbst den Lauf der Geschichte voraussagt. Der sagt, was ich mir vorgenommen habe, das führe ich auch aus. Da darf man ruhen und Frieden haben und sich freuen. Wenn das alles hier in Chaos gerät, darf ich sagen, meine Erlösung ist nahe. Und je wilder es wird, der Herr kommt wieder, um mich zu holen. Und ich freue mich. Und das ist die Frage, gehören Sie diesem Gott an, der allmächtig ist? Haben Sie diesen Grund zur Hoffnung? Durch alle Schrecken in dieser Welt, und da ist einiges da draußen an Krankheiten, an Gewalt. Ja. Wir sperren nicht ohne Grund unsere Haustür nachts ab. In so einer Zeit leben wir nicht. Weil die Welt wird vergehen, wie jeder andere Mensch, wie jeder Mensch vergehen wird. Die Statistik ist da sehr eindeutig, von 10 Menschen sterben 10. Ich sage immer, lebend kommt hier keiner heraus. Die Frage ist, habe ich Frieden mit Gott? Habe ich Frieden mit Gott? Weil der Herr sagt in der Bibel durch seinen Geist, in Hebräer 9 auch voraus, Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch wird sterben und dann kommt ein Gericht. Der Mensch wird beurteilt werden. Und ich sage immer, das ist ein unangenehmer Gedanke. Also wenn ich so in der Fußgängerzone zum Beispiel stehe und mit den Leuten rede, sage ich, ich weiß, das ist ein unangenehmer Gedanke, aber kein fremder, bei weitem kein fremder Gedanke. Wir kennen das alles. Wir haben hier Gesetze, Gerichte, Richter und Gefängnisse. Gott hat sein Gesetz. Gott wird einen Gerichtstag einberufen. Er selbst wird in Jesus Richter sein und auch er hat sein Gefängnis. Das ist unangenehm, ich weiß, aber nicht fremd. Das ist eigentlich ganz selbstverständlich, dass das so ist. Und damit wir freigesprochen werden können, ist er in Jesus Mensch geworden und am Kreuz für uns gestorben, hat sein Leben gelassen. Und ich möchte Ihnen das gerne zeigen, hier drei Kreuze. In der Mitte hing der Herr Jesus und links und rechts zwei Räuber oder Mörder, Schächer werden sie genannt. Jedenfalls welche, die es wirklich verdient haben, die sich irgendeines schlimmen Verbrechens schuldig gemacht haben. Beide haben ihn anfangs gelästert. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich und rette uns. Und am Ende sehen wir, dass der eine sich bekehrt hat. Einer von ihnen hat sich bekehrt und ich habe nachgedacht, wie ist das möglich? Warum ist das passiert? Und ich denke, es war die Art des Herrn Jesus. Er hing dort und das muss man sich vorstellen, was das heißt, an so einem Kreuz zu hängen. Es ist etwas zwischen Ersticken und Verbluten und sehr, sehr schmerzhaft. Man hängt dort nämlich, wenn man keine Schmerzen haben will, muss man sich hängen lassen. Dann kriegt man aber keine Luft. Muss sich hochziehen, um überhaupt atmen zu können, um nicht zu ersticken. Und das führt natürlich zu unglaublichen Schmerzen. Und das war ein meist tagelanges Gequäle, Tag und Nacht, halb am Ersticken oder Schmerzen haben bis zum Gehtnichtmehr. Und der Herr Jesus hing dort. Und in dieser allerextremsten Situation, dort, wo die Menschen, wo wir Menschen unser wahres Gesicht zeigen, wo es um wichtige Sachen geht, wo wir Schmerzen haben, wo es vielleicht um Geld geht oder Liebe, so extreme Situationen, wo viel dranhängt, da zeigen wir oft unser wahres Gesicht. Und er hängt dort in dieser allerextremsten Situation und betet für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war mit eine Sache, die ihm gezeigt hat, der ist echt. Dass er zu dem anderen, den gelästert hat, gesagt hat, wir beide hängen hier gerechterweise in diesem Gericht. Dieser hat nichts Böses getan. Aber was noch wesentlich wichtig war, denke ich, ist, dass der Jesus ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der erste Vers von Psalm 22, den jeder Jude kannte. Das ist so ähnlich, als ob ich jetzt anfangen würde, Einigkeit und Recht. Und jeder weiß sofort, ach, so geht das weiter. So geht das weiter. Nationalhymne oder Amazing Grace. Sofort fallen einem die anderen Strophen und Texte ein, wenn man das auswendig kann. Und so war das mit Psalm 22. Und dort lesen wir eine Prophezeiung von einem, dem die Hände und Füße durchbohrt waren. 1000 Jahre vor Christus wurde das geschrieben. Und dort werden Stiere beschrieben. Ja, einer berichtet, ihm sind die Hände und Füße durchbohrt und er berichtet, Stiere haben ihr Maul gegen mich aufgerissen. Im Denken der Juden reine Tiere, die man essen darf. Diese Tiere standen für die Juden, die dort standen und auch lästerten. Anderen hat er geholfen. Helfe er sich doch selbst. Steig herab und wir wollen glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Die haben gelästert und mit noch weiteren Worten heißt es ihnen verspottet. Und dann, eine Rotte von Hunden hat mich umgeben. Unreine Tiere im Denken der Juden. Und sie, diese Rotte von Hunden, sie haben mir die Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Also wieder ganz detailliert und exakt, die Unreinen, die Römer, also die Heiden im Denken der Juden, stellvertretend für, also ausgedrückt durch die Hunde. Die haben mir die Hände und Füße durchbohrt und das Los um mein Gewand geworfen. Und da hat er, als er das erlebt hat, vor seinen Augen erfüllte biblische Prophetie über den Messias, da hat er gesagt, Herr, wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Und der Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das erstaunt mich. Da war jemand, der hat sein Leben total versaut. Der hat es richtig an die Wand gefahren. Er hat nichts Gutes machen können. Er hat sich nicht taufen können. Der hat sich nicht bei niemandem entschuldigen können. Nichts Böses wieder gut machen. Nichts. Der Ausdruck der reinsten Gnade. Er hat nichts dafür leisten können. Das Einzige, was er hatte, war Jesus. Wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Er hat ihm letztendlich gesagt, du bist der Herr, das Reich Gottes ist dein Reich, du bist in der Lage, mich hineinzubringen und willens. Du hast genug Liebe, um mich dort hineinzubringen. Denke bitte an mich. Nichts hat er leisten können, das ist Gnade. Okay, danke Google. Hab ich gesagt, okay Google oder so? Nee, ne? Habe ich meine Zeit laufen lassen deswegen. Ich kann dir leider nicht helfen. Wer helfen kann, ist der Herr. Und das ist reine Gnade. Das ist reine Gnade. Und deswegen, hier geht es auch um eine Entscheidung. Entscheidungen haben Konsequenzen und Folgen. Und das ist die Entscheidung mit der größten Konsequenz, ein Kind Gottes zu werden, alle Sünden vergeben, unter der Herrschaft und Gnade des Herrn Jesus zu stehen, Frieden mit Gott zu haben. Und dazu möchte ich auch heute einladen, wer das noch nicht gemacht hat, diese bewusste Entscheidung, ab heute, machen Sie das heute. Zögern Sie nicht. Es ist das Wundervollste, was ich hier erlebt habe und ich will nie wieder zurück. Und ich habe vieles probiert. Ich habe das Leben genießen wollen und nie wieder zurück. Die Gegenwart und die Liebe meines Herrn Jesus ist mir das Kostbarste geworden. Und das wünsche ich wirklich jedem. Darum gehe ich auch gerne auf die Straße, in die Fußgängerzonen und rede von diesem wundervollen Herrn. Der Herr segne Sie, segne dich bei dieser Entscheidung. Ich werde, nachdem wir jetzt ein Lied singen werden, schnurstracks hier wieder durchgehen. Wer mag, einfach anschließen oder im Nachhinein wieder in den Raum hineinkommen, können wir uns unterhalten und ich helfe weiter, wie es geht. Das ist der letzte Abend. Ich möchte mich nochmal bedanken für jeden, der auch gekommen ist. Die Zeit ist sehr schnell verflogen und ja, ich wünsche wirklich Gottes Segen bei allem und auf ein baldiges Wiedersehen vielleicht. Der Herr segne euch.